Die Operation. Norwegen war der ideale Standort für die Mission. In den letzten Jahren der Ost-West-Krise hat das US-Militär seine Präsenz in Norwegen dramatisch ausgeweitet, dessen Westgrenze sich 1400 Meilen entlang des Nordatlantiks erstreckt und über dem Polarkreis mit Russland verschmilzt. Das Pentagon hat gut bezahlte Arbeitsplätze und Verträge inmitten eines umstrittenen Ortes geschaffen, in dem es Hunderte von Millionen Dollar in die Modernisierung und Erweiterung der Einrichtungen der US-Marine und der Luftwaffe in Norwegen investiert hat. Die neue Arbeit umfasste ein fortschrittliches Radar mit synthetischer Apertur weit im Norden, das tief in Russland eindringen kann und gerade dann online ging, als die US-Geheimdienste den Zugang zu einer Reihe von Langstreckenabhörstellen in China verloren. Eine kürzlich renovierte US-U-Boot-Basis, die sich seit Jahren im Bau befand, war in Betrieb genommen worden, und immer mehr U-Boote konnten nun eng mit ihren norwegischen Kollegen zusammenarbeiten, um eine große russische Atombasis 250 Meilen östlich auf der Kola-Halbinsel zu überwachen und auszuspionieren. Amerika erweiterte auch einen norwegischen Luftwaffenstützpunkt im Norden erheblich und lieferte der norwegischen Luftwaffe eine Flotte von Boeing-gebauten P-8 Poseidon-Patrouillenflugzeugen im Norden und lieferte sie an sie, um ihre Langstreckenspionage gegen alles, was mit Russland zu tun hat, zu verstärken. Im Gegenzug verärgerte die norwegische Regierung im vergangenen November Liberale und einige Gemäßigte in ihrem Parlament, indem sie das Supplementary Defence Cooperation Agreement SDCA verabschiedete. Entsprechend dem neuen Abkommen hätte das US-Justizsystem in bestimmten vereinbarten Gebieten im Norden die Zuständigkeit für US-Soldaten, die wegen Verbrechen außerhalb ihrer Basis angeklagt sind, sowie für norwegische Bürger, die beschuldigt oder verdächtigt werden, die Arbeit auf dem Stützpunkt gestört zu haben. Norwegen war einer der ersten Unterzeichner des NATO-Vertrags im Jahr 1949, zu Beginn des Kalten Krieges. Heute ist der oberste Befehlshaber der NATO Jens Stoltenberg, ein überzeugter Antikommunist, der 8 Jahre lang norwegischer Premierminister war, bevor er 2014 mit Unterstützung der USA zu seinem Spitzenposten aufstieg. Er war unnachgiebig in allem, was mit Putin und Russland zu tun hatte, und hatte seit dem Vietnamkrieg mit den US-Geheimdiensten zusammengearbeitet. Seitdem genießt er vollkommenes Vertrauen. Er ist der Handschuh, der auf die amerikanische Hand geht, sagt unsere Quelle. Wieder in Washington wussten die Planer, dass sie nach Norwegen mussten. Sie hassen die Russen, und die norwegische Marine war voll von hervorragenden Seeleuten und Tauchern, die Generationen von Erfahrung in der hochprofitablen Offshore-Öl- und Gasexploration hatten, sagte die Quelle. Man konnte ihnen auch vertrauen, dass sie die Mission geheim hielten. Die Norweger mögen auch andere Interessen gehabt haben. Die Zerstörung von Nord Stream, wenn die Amerikaner Erfolg hätten, würde es Norwegen ermöglichen, viel mehr von seinem eigenen Erdgas nach Europa zu verkaufen. Im März flogen einige Mitglieder des Teams nach Norwegen, um sich mit dem norwegischen Geheimdienst und der Marine zu treffen. Eine der Schlüsselfragen war, wo genau in der Ostsee der beste Ort war, um den Sprengstoff zu platzieren. Nord Stream 1 und 2, jede der beiden Pipelines, sind auf ihrem Weg zum Hafen von Greifswald im äußersten Nordosten Deutschlands etwas mehr als eine Meile voneinander entfernt. Die norwegische Marine fand schnell den richtigen Platz, im seichten Wasser der Ostsee wenige Kilometer vor der dänischen Insel Bornholm. Die Pipelines verliefen mehr als eine Meile voneinander entfernt, entlang eines Meeresbodens, der nur 260 Fuß tief war. Dies wäre für Taucher gut erreichbar, die, von einem hochklassigen norwegischen Minenjäger aus, mit einer Mischung aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium aus ihren Tanks tauchen und C4-Lasten auf die 4 Rohrleitungen mit Betonschutzabdeckungen pflanzen würden. Es wäre eine mühsame, zeitraubende und gefährliche Arbeit, aber die Gewässer vor Bornholm hatten noch einen weiteren Vorteil: es gab keine größeren Gezeitenströmungen, was die Arbeit der Taucher erheblich erschwert hätte. Nach einigen Recherchen waren sich die Amerikaner alle einig und bereit, es zu tun. An diesem Punkt kam die obskure Tieftauchgruppe der Marine von Panama wieder ins Spiel. Panamas Tiefseeschulen, deren Praktikanten an IFÖBELS teilgenommen haben, werden von Elite-Absolventen der Marineakademie in Annapolis als unerwünschter Sumpf angesehen, die normalerweise den Ruhm suchen, als Seal, Kampfpilot oder U-Boot-Fahrer eingesetzt zu werden. Wenn man ein Black Shoal werden soll, also ein Mitglied des am wenigsten wünschenswerten Überwasserschiffkommandos, gibt es immer mindestens einen Posten auf einem Zerstörer, Kreuzer oder Amphibienschiff. Der am wenigsten glamouröse von allen ist der Minenkrieg. Seine Taucher erscheinen nie in Hollywood-Filmen oder auf den Titelseiten populärer Zeitschriften. Die besten Taucher mit Tieftauchqualifikationen bilden eine enge Gemeinschaft, und nur die Besten werden für die Operation rekrutiert und müssen bereit sein, zur CIA in Washington gerufen zu werden, sagte die Quelle. Die Norweger und die Amerikaner hatten einen Standort und Agenten, aber es gab noch eine andere Sorge: jede ungewöhnliche Unterwasseraktivität in den Gewässern vor Bornholm könnte die Aufmerksamkeit der schwedischen oder dänischen Marine auf sich ziehen, die sie melden könnten. Dänemark war auch einer der ersten Unterzeichner der NATO und war in der Geheimdienstgemeinschaft für seine besonderen Verbindungen zum Vereinigten Königreich bekannt. Schweden hatte sich um die NATO-Mitgliedschaft beworben und seine große Fähigkeit unter Beweis gestellt, seine Unterwasserschall- und Magnetsensorsysteme zu verwalten, die russische U-Boote erfolgreich verfolgten, die gelegentlich in den abgelegenen Gewässern des schwedischen Archipels auftauchten und gezwungen waren, an die Oberfläche zu kommen. Die Norweger schlossen sich den Amerikanern an und bestanden darauf, dass einige hochrangige Beamte in Dänemark und Schweden allgemein über mögliche Tauchaktivitäten in der Region informiert werden sollten. Auf diese Weise könnte jemand höher eingreifen und außerhalb des Wissens der Befehlskette überwachen und die Operation isolieren. Was sie sagten und was sie wussten, war absichtlich anders, sagte mir die Quelle. Die norwegische Botschaft antwortete nicht, als sie gebeten wurde, diese Geschichte zu kommentieren. Die Norweger haben eine Schlüsselrolle bei der Lösung anderer Hindernisse gespielt. Es war bekannt, dass die russische Marine über Überwachungstechnologie verfügte, die fähig ist, Unterwasserminen zu erkennen und zu detonieren. Die US-Sprengkörper mussten so getarnt werden, dass sie dem russischen System als Teil des natürlichen Hintergrunds erschienen, der eine Anpassung an den spezifischen Salzgehalt des Wassers erforderte. Die Norweger hatten eine Lösung. Die Norweger hatten auch eine Lösung für die entscheidende Frage, wann die Operation stattfinden sollte. Seit 21 Jahren organisiert die 6. US-Flotte, deren Flaggschiff in Garda, Italien, südlich von Rom, stationiert ist, jedes Jahr im Juni eine große NATO-Übung in der Ostsee, an der Dutzende alliierte Schiffe in der gesamten Region beteiligt sind. Die jährliche Übung, die im Juni stattfindet, würde daher für die Operation gewählt werden. Die Übung, die im Juni stattfand, würde als Baltic Operations 22 oder Baltops 22 bekannt sein. Die Norweger schlugen vor, dass es die ideale Deckung für die Pflanzung von Minen sei. Die Amerikaner lieferten ein Schlüsselelement. Sie überzeugten die Planer der 6. Flotte, das Programm um eine Forschungs- und Entwicklungsübung zu erweitern. An der von der Marine veröffentlichten Übung A die 6. Flotte in Zusammenarbeit mit den Forschungs- und Kriegsführungszentren der Marine beteiligt. Die Veranstaltung auf See würde vor der Küste der Insel Bornholm stattfinden und Teams von NATO-Tauchern einbeziehen, die Minen legen, konkurrierende Teams, die die neueste Unterwassertechnologie verwenden, um sie zu finden und zu zerstören. Es war sowohl eine nützliche Übung als auch eine geniale Deckung. Die Jungs von Panama würden ihren Job machen und der C4-Sprengstoff würde am Ende von Baltops 22 mit einem 48-Stunden-Teamer an Ort und Stelle sein. Alle Amerikaner und Norweger wären zum Zeitpunkt der ersten Explosion längst weit weg gewesen. Die Tage vergingen. Die Uhr tickte und wir nähern uns der erfüllten Mission, sagte die Quelle. Und dann Washington bekam Zweifel. Die Bomben würden immer noch während der Balltops platziert, aber das Weiße Haus befürchtete, dass ein zweitägiges Fenster für ihre Detonation zu nahe am Ende der Übung liegen würde. Es wäre offensichtlich, dass die USA beteiligt waren. Stattdessen hatte das Weiße Haus eine neue Bitte: Können die Jungs vor Ort einen Weg finden, die Pipelines später auf Befehl zu sprengen? Stattdessen stellte das Weiße Haus eine neue Anfrage: Können die Jungs vor Ort einen Weg finden, Pipelines später auf Befehl zu sprengen? Einige Mitglieder des Planungsteams waren irritiert und frustriert über die offensichtliche Unentschlossenheit des Präsidenten. Taucher von Panama hatten wiederholt geübt, C4 auf Pipelines zu pflanzen, wie sie es während Balltops tun würden, aber jetzt musste das norwegische Team einen Weg finden, Biden das zu geben, was er wollte: die Möglichkeit, zu einem Zeitpunkt seiner Wahl einen Ausführungsbefehl zu erteilen. Mit einer willkürlichen Änderung in letzter Minute konfrontiert zu werden, war etwas, was die CIA gewohnt war. Aber es erneuerte auch die Besorgnis einiger über die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der gesamten Operation. Die geheimen Befehle des Präsidenten brachten auch das Problem der CIA während des Vietnamkrieges zur Sprache, als Präsident Johnson angesichts der wachsenden Anti-Vietnam-Kriegsstimmung der Agentur befahl, ihre Charta zu verletzen, die ihr ausdrücklich verbot, in den Vereinigten Staaten zu operieren, indem sie Antikriegsführer ausspionierte, um festzustellen, ob sie vom kommunistischen Russland kontrolliert wurden. Die Agentur stimmte schließlich zu, ihre Charta zu verraten, und während der 1970er Jahre wurde klar, dass sie bereit war, den ganzen Weg zu gehen. Es gab später Enthüllungen in den Zeitungen nach den Watergate-Skandalen über die Spionage der Agentur von US-Bürgern, ihre Beteiligung an der Ermordung ausländischer Führer und ihre Untergrabung der sozialistischen Regierung von Salvador Allende. Aber das spielt keine Rolle. Diese Enthüllungen führten Mitte der 1970er Jahre zu einer dramatischen Reihe von Anhörungen im Senat, angeführt von Frank Kurch, Idaho, die deutlich machten, dass Richard Helms, der damalige Direktor der Agentur, glaubte, er sei verpflichtet, das zu tun, was der Präsident wollte, auch wenn es bedeutete, das Gesetz zu brechen. In einer unveröffentlichten Aussage hinter verschlossenen Türen erklärte Helms traurig, dass sie fast eine unbefleckte Empfängnis haben, wenn sie etwas tun unter den geheimen Befehlen eines Präsidenten. Ob es feil ist, dass sie es haben, oder falsch, dass sie es haben. Die CIA arbeitet nach anderen Regeln und Grundregeln als jeder andere Teil der Regierung. Er sagte den Senatoren im Grunde, dass er als Chef der CIA verstand, dass er für die Krone und nicht für die Verfassung arbeitete. Amerikaner, die in Norwegen arbeiteten, arbeiteten in der gleichen Dynamik und begannen pflichtbewusst an dem neuen Problem zu arbeiten, wie man C4-Sprengstoff auf Bidens Befehl aus der Ferne zündet. Es war eine viel anspruchsvollere Mission, als die Leute in Washington gedacht hatten. Es gab keine Möglichkeit für das norwegische Team zu wissen, wann der Präsident den Knopf drücken könnte. Wäre es in ein paar Wochen, in mehreren Monaten oder in 6 Monaten oder sogar mehr? Der an den Rohrleitungen befestigte C4-Sprengstoff würde durch eine Sonarboje ausgelöst werden, die von einem Flugzeug kurz vorher abgeworfen wird, aber das Verfahren erforderte die fortschrittlichste Signalverarbeitungstechnologie. Wenn einmal also an Ort und Stelle an einer der 4 Pipelines angebracht, könnten die Verzögerungsgeräte der Explosion versehentlich durch die komplexe Mischung von Hintergrundgeräuschen im Meer der geschäftigen Ostsee ausgelöst werden von Schiffen in der Nähe und in der Ferne, Unterwasserbohrungen, seismischen Ereignissen, Wellen und sogar Meeresstieren. Um dies zu vermeiden, würde die Sonarboje, sobald sie an Ort und Stelle ist, eine Abfolge einzigartiger niederfrequenter Töne aussenden, ähnlich denen, die von einer Flöte oder einem Klavier ausgesendet werden, die vom Zeitmessgerät erkannt würden und nach einigen vordefinierten Stunden Verzögerung den Sprengstoff auslösen würden. Sie wollen ein Signal, das stark genug ist, dass kein anderes Signal versehentlich für einen Impuls gehalten wird, der den Sprengstoff zur Explosion bringt, sagte mir Dr. Theodore Postol, emeritierter Professor für Wissenschaft, Technologie und nationale Sicherheitspolitik am MIT. Postol, der als wissenschaftlicher Berater des Pentagon-Chefs für Marineoperationen diente, sagte, das Problem, mit dem die Gruppe in Norwegen wegen Bidens Verzögerung konfrontiert war, sei ein Zufall. Je länger der Sprengstoff im Wasser ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein zufälliges Signal ihn auslöst. Am 26. September 2022 machte ein P-8-Überwachungsflugzeug der norwegischen Marine einen scheinbar routinemäßigen Flug und warf eine Sonarboje ab. Das Signal breitete sich unter Wasser aus, zuerst zu Nord Stream 2 und dann zu Nord Stream. Erste wenige Stunden später wurde der leistungsstarke C4-Sprengstoff gezündet und drei der vier Pipelines außer Betrieb genommen. Innerhalb weniger Minuten sah man mit Anlachen, die in den geschlossenen Rohren verblieben waren, zur Wasseroberfläche strömen und die Welt erfuhr, dass etwas Irreversibles passiert war. DIE Schlusspointe. Russland wurde wiederholt als wahrscheinlicher Schuldiger angeführt, angeregt durch kalkulierte Lecks aus dem Weißen Haus, aber ohne jemals ein klares Motiv für einen solchen Akt der Selbstsabotage zu etablieren, der über bloße Vergeltung hinausgeht. Einige Monate später, als sich herausstellte, dass die russischen Behörden in aller Stille Schätzungen der Kosten für die Reparatur von Pipelines erhalten hatten, beschrieb die New York Times die Nachricht als komplizierende Theorien darüber, wer hinter dem Angriff steckt. Keine große US-Zeitung zitierte die früheren Drohungen von Biden und Unterstaatssekretär Nuland gegen die Pipelines. Man hat nie verstanden, warum Russland versuchen sollte, seine eigene Pipeline zu zerstören, eine so lukrative Pipeline. Eine aussagekräftigere Rechtfertigung für das Vorgehen des Präsidenten kam von Außenminister Blinken. Auf einer Pressekonferenz im vergangenen September nach den Folgen der sich verschärfenden Energiekrise in Westeuropa gefragt, beschrieb Blinken das Timing als potenziell gut. Es war eine großartige Gelegenheit, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für allemal zu beseitigen und damit Wladimir Putin die Militarisierung der Energie als Mittel zur Förderung seiner imperialen Pläne zu nehmen. Dies ist sehr wichtig und bietet eine enorme strategische Chance für die kommenden Jahre, aber in der Zwischenzeit sind wir entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Folgen all dessen nicht von den Bürgern unserer Länder oder anderswo auf der Welt getragen werden. Vor kurzem äußerte sich Viktoria Nuland zufrieden über das Verschwinden der neuesten Pipeline. Bei einer Anhörung des Senatsausschusses für Auswärtige Beziehungen Ende Januar sagte sie zu Senator Ted Cruz: "Wie Sie bin ich, und ich denke, die Regierung ist sehr glücklich zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt, wie Sie gerne sagen, ein Stück Metall auf dem Meeresgrund ist." Die Quelle hatte eine viel klügere Sicht über Bidens Entscheidung, mehr als 1500 Meilen der Gazprom-Pipeline zu sabotieren, wenn der Winter naht. Nun, sagte er über den Präsidenten, ich muss zugeben, dass der Typ ein paar Eier hat. Er hat gesagt, er würde es tun, und er hat es getan. Auf die Frage über den Grund, warum er dachte, dass die Russen nicht reagiert hätten, antwortete er zynisch: Vielleicht sind sie glücklich, die Fähigkeit daher zu haben, die gleichen Dinge wie die Vereinigten Staaten zu tun. Es war eine schöne Geschichte einer verdeckten Operation, fuhr er fort. Es gab eine verdeckte Operation, bei der Experten vor Ort waren und Geräte, die mit einem geheimen Signal arbeiteten. Der einzige Fehler bestand darin, die Entscheidung zu treffen, sie auszuführen. Autor: Sima M. Hirsch. Übersetzung: Horst Frohlich. Dieser Beitrag ist unter Lizenz der Creative Commons. Link zum Originaltext mit weiteren Leseempfehlungen bei voltairnet.org. Zur Person: Sima Hirsch, geboren am 8. April 1937 in Chicago, ist seit mehr als einem halben Jahrhundert einer der einflussreichsten investigativen Journalisten der Welt. Im Jahr 1970 erhielt er den Pulitzer-Preis für die Aufdeckung der US-Kriegsverbrechen im Dorf My Lai in Vietnam, die einen großen internationalen Aufschrei auslöste. Er war maßgeblich an der Aufklärung des Watergate-Skandals für die New York Times beteiligt. Im Jahr 2004 berichtete er über die US-Folterpraktiken im irakischen Gefängnis Abu Ghraib, wofür er den renommierten Polt Award erhielt. Quelle: Berliner Zeitung.